Rund um eine Baufinanzierung kursieren viele Halbwahrheiten. Jeder kennt jemanden, der genau weiß, wie es geht, und am Ende bleibt man verwirrter zurück als vorher. Aber was stimmt wirklich und was ist nur Mythos, der dich im schlimmsten Fall Zehntausende Euro kosten kann? In dieser Folge räumen Luca und ich auf mit den 5 größten Baufinanzierungsmythen. Ich bin Flo und Host dieses Podcasts. Viel Spaß beim Hören. Moin Luca.
Hi Flo.
Ja, jetzt sitzen wir uns mal gegenüber. Irgendwie komische Situation, oder?
Ja, absolut. Wenn man sich sonst eher öfters auf der virtuellen Ebene sieht.
Ja, genau.
Aber macht Spaß, cool, ja.
Genau, also damit ihr zu Hause auch Bescheid wisst, also Luca und ich, wir nehmen ja normalerweise immer remote auf, aber heute sitzen wir uns tatsächlich im Studio live gegenüber und es ist tatsächlich ein bisschen komisch, dich auch mal in echt zu sehen.
Ja, das stimmt. Wir sehen uns jetzt nicht so oft im Jahr, aber es ist schön, dass wir mal die Zeit haben und die Möglichkeit, den Podcast so aufzunehmen.
Ist ja auch immer so ein Mythos, würde ich sagen. Ja, live funktioniert, oder wenn man live sich gegenüber sitzt, funktioniert es besser.
Das
in
stimmt.
Diesem Fall holpert es noch etwas. Aber lass uns direkt reingehen. Die Folge heißt ja 5 Mythen, die richtig Geld kosten können. Da möchte ich aber zu Beginn gleich mal auf eine Folge verweisen, die wir schon mal aufgenommen haben, wo es auch um dieses Thema geht. Das ist die Achtung Kostenfalle Folge. Also guckt da gerne nochmal rein, hört da gerne nochmal rein, weil darauf nehmen wir heute auch einen Ticken auch Bezug, aber keine Angst, ihr könnt die Folge ohne Vorwissen hören. Genau, was sind so typische Baufinanzierungsmythen, die dir so in deinen Kundengesprächen rüberkommen?
Also es gibt einen Unterschied oder es gibt verschiedenste Sachen. Das eine sind wirklich Mythen, die sich dann irgendwie so durchziehen, weil es halt auch irgendwie Halbwahrheiten sind. In Zeiten von Social Media hast du halt auch ganz viel Zeug, was einfach Quatsch ist. Das muss man einfach mal so sagen, ja. Das sind nicht mal Halbwahrheiten, sondern es ist falsch interpretiert. Ja, es sind Sachen, die falsch interpretiert werden, irgendwelche Bankvorschriften etc. Also man hört da alles Mögliche. Aber es ist meistens, wir kommen ja gleich auch nochmal drauf, aber es ist, was ich glaube ich am meisten gehört habe, ist so dieses Thema, entweder es geht ums Eigenkapital oder es geht ums Kundenalter. Das ist glaube ich so wirklich das meiste, wo die Leute sich einfach nicht so sicher sind, weil sie vielleicht auch dann Ratschläge aus anderen Zeiten bekommen haben oder so. Aber ich bin gespannt, was du dabei hast und gucken wir gleich mal drauf.
Und die Leute kommen dann auch zu dir so in die Beratung und fragen dich dann auch konkret?
Meistens ist es so, dass ich es quasi im Gespräch schon aushebel, wenn es Thema ist, in dem speziellen Kundenfall. Und dann sagen die Leute oder die Kunden oder die Kundin von sich selber quasi so, ah, okay, wir hatten total Respekt davor oder wir hatten schon Angst, dass es anders ist oder wir haben XY gehört. Das ist es meistens dann schon, ja.
Alles klar, dann lass uns direkt reingehen und mit den 5 Mythen der Baufinanzierung starten. Mythos Nummer 1, ich brauche mindestens 20% Eigenkapital. Und da erinnere ich mich wirklich auch an eine Folge, die wir hier auch schon aufgenommen haben, wo wir es auch schon empfohlen haben.
Ja, deswegen musste ich jetzt auch gerade grinsen. Ja. Es ist ein Unterschied zwischen ich brauche die auf jeden Fall und wir würden es empfehlen, weil ich empfehle die auch. Und ich weiß auch, dass das gerade bei den aktuellen Kaufpreisen sehr, sehr viel Geld ist, was man auf der hohen Kante haben sollte. Aber man braucht keine 20% Eigenkapital. Also es ist ein bisschen verschärfter geworden und früher, so vor 4, 5 Jahren, sah die Welt da auch echt nochmal ein bisschen anders aus, auch gerade beim Thema Eigenkapital. Da war es wirklich so, dass man gesagt hat, also jetzt überspitzt, aber lieber Kunde, liebe Kundin, haben Sie kein Eigenkapital, kein Problem, wir finanzieren ohne. Das ist heute nicht mehr so. Ja, also man sagt schon, damit die meisten Kreditinstitute sagen, wir können uns die Finanzierung irgendwie vorstellen, dass man mal so die Kaufnebenkosten selber haben sollte. Das heißt, da sprechen wir halt ja schon so von 10-12%. Es gibt auch Einzelfälle, wo auch heute noch Finanzierung ohne Eigenkapital möglich sind. Die Frage ist halt immer, warum sollte man es tun? Lohnt es sich dann trotzdem, also auch gesamtkostentechnisch? Oder, also es ist nicht empfehlenswert, außer man spricht vielleicht von der Kapitalanlage, von dem Investment, wo es sich dann trotzdem lohnt. Ja, bevor hier, ich sehe schon die Kommentare unter der Folge. Also das ist alles möglich. Aber dieses, ich brauche mindestens 20%, stimmt erstmal nicht.
Okay, 20% sind ja auch schon einiges an Geld, die man erstmal haben muss, auch gerade in jungen Jahren, sage ich mal. Wer hat die denn überhaupt noch?
Also es ist ja immer die Frage, wovon 20%? Ja, so, und wenn wir wirklich sagen 20% von, weiß ich nicht, ich denke jetzt hier bei mir in der Region Köln oder Bonn, ja, an die Kaufpreise, da sprechen wir über verdammt viel Geld, ja. Das haben mehr als man, glaube ich, denkt, das muss man mal so klar sagen, aber auch nicht viele. Also hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch an, ja. Aber es ist schon so, dass wirklich die Kunden oder Kundinnen, die das nicht so auf der hohen Kante gerade haben, auch meistens dann schon wissen, dass sie vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen für den Erstkauf oder für den Bau etc. Aber es ist natürlich ganz oft auch, das Grundstück ist schon in der Familie oder wir kriegen von der Familie Unterstützung oder hier war ein Erbe im Spiel oder wir haben auch einfach wir haben auch einfach sehr diszipliniert gespart. Also es ist alles dabei, aber es ist natürlich trotzdem viel Geld, ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Also in Zeiten, wo alles teurer wird, dann auch noch so viel Geld zur Seite zu legen, so diszipliniert zu sein, das ist schon wirklich.
Ja, und du hast eingangs auch erwähnt, dass du 20% empfehlen würdest. Warum? Wenn du das vielleicht nochmal kurz erläuterst.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja, die eine Frage ist ja immer, funktioniert die Finanzierung ja oder nein? Also gibt die Bank dir das Geld, so wie du das vorstellst? Und die zweite Frage ist aber dann auch, neben Zinsen etc., was für eine Rate stellt ihr euch denn monatlich vor? Und das ist ja auch ein ganz großer Unterschied zwischen, mit der Rate würde die Bank es auch machen und in deiner eigenen persönlichen Haushaltsrechnung kannst du dir auch vorstellen, so viel Rate zu bezahlen. Also selbst wenn die Bank sagen würde, mit Zins und Tilgung sind wir bei, weiß ich nicht, 2000 Euro monatlich, kann es ja gut sein, dass der Kunde, die Kunde mit der Partnerin sich gesagt hat, ja, wir möchten aber nur 1000 Euro oder möchten nur 1500 oder so. Das sind jetzt irgendwelche fiktiven Zahlen. Aber desto mehr Eigenkapital du hast, und das Thema hatten wir auch schon, klar, logisch, desto weniger Geld brauchst du von der Bank, ist das eine. Das andere ist aber auch, desto niedriger kann vielleicht die Tilgung sein und desto besser ist auch der Zinssatz. Und das alles zusammen spielt halt dann wirklich auf die Rate. Das heißt also, deswegen ist es so wichtig, mal genug Eigenkapital zu haben.
Mhm. Auch da verweise ich euch nochmal auf eine unserer früheren Folgen, also wo wir auch gezielter aufs Eigenkapital eingegangen sind. Guckt einfach nach dieser Folge und da gehen wir dann einfach wirklich nochmal ein bisschen tiefer rein ins Thema. Aber lass uns zu Mythos Nummer 2 kommen. Eine lange Zinsbindung ist immer schlechter. Da lachst du.
Ja, das Thema Zinsbindung ist tatsächlich echt aktuell durch die Zinsschwankungen, sage ich mal. Gerade als wir aus der Niedrigzinsphase kamen, hatte ich wirklich Kunden und Kunden, die ich dann auch vielleicht verloren habe an Mitbewerber oder die Finanzierung nicht mit mir zusammen gemacht haben, weil ich halt wirklich eine lange Zinsbindung empfohlen habe. Und die war dann vielleicht etwas teurer, ja, das stimmt. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie heute vielleicht anders drüber nachdenken, ja, wenn ich drüber spreche, sich 1% oder 0, irgendwas auf 30 Jahre zu sichern, anstatt halt die 0,6 auf 10 Jahre, auch wieder fiktive Zahlen, ist halt ein Riesenunterschied. Lange Zinsbindungen sind meistens teurer. Ja, die sind meistens ein bisschen teurer. Das heißt, als Endkunde oder Endkundin kaufst du dir quasi diese Sicherheit so ein bisschen ein. Die Banken planen natürlich dann auch ein bisschen anders. Heute ist es meistens so, dass dieser Spread, dieser Unterschied zwischen 10, 15, 20, 30 Jahren gar nicht mehr so groß ist wie vorher. Das zeigt natürlich auch ein bisschen, wie im Hintergrund geplant wird. Auf der anderen Seite ist es jedem selbst überlassen. Also ich habe auch heute noch Kunden oder Kundinnen, die sagen, ich hätte aber gern 15 oder 20 Jahre. Natürlich kann ich dann argumentieren und sagen, wir gucken auf Zinscharts, wir gucken uns das an, die Chance, dass er noch höher geht oder wieder runter geht. Aber am Ende des Tages ist ja der Kunde, der das entscheidet. Das ist auch richtig so. Ja, und wenn diese Sicherheit dir ein gutes Bauchgefühl gibt, dann ist das deine Zinsbindung. Also ich kann ja nur beratend tätig werden und mehr will ich ja auch gar nicht machen. Am Ende des Tages ist es halt dann die Sicherheit, die dann so ein bisschen gegen die etwas höheren Kosten vielleicht spricht.
Ist ja auch immer so eine Typfrage, ne? Also 100%ig. Wie risikoavers bin ich oder wie risikoaffin bin ich? Spekulation will ich jetzt ungern verwenden, dieses Wort, aber es trifft es dann doch schon ein bisschen. Also wenn ich jetzt eine 10-jährige Zinsbindung, wenn ich mich darauf einlasse, dann ist ja meistens, oder es war früher noch viel krasser, der Zinssatz dann doch ein bisschen geringer. Wobei das manchmal auch umswitcht, muss man dazu sagen. Hingegen dann auch die längere Zinsbindung oft einen Ticken höher ist. Aber auch das, wenn ich mal 10 Jahre zurückdenke, da war das komplett anders, ne? Also wenn ich mich da richtig erinnere, da gibt es dann einfach gewisse Trends. Keine Ahnung, kann man von Trends sprechen?
Ja, würde ich schon behaupten, ja klar. Mhm.
Aber per se, um nochmal auf den Mythos zu kommen, ist es nicht so, dass sie immer schlechter ist. Also und ich habe auch schon genau, also der Mythos klang auch schon mal anders. Also da hieß es, kurze Zinsbindung ist immer schlechter. Also vor 10 Jahren zum Beispiel, wenn du da jemanden erzählt hast, ja, ich mache eine 10-jährige Zinsbindung, die haben gemeint, ja, spinnst du. Lag auch an den niedrigen Zinsen damals, die wir hatten.
Absolut.
Weil da war es ja auch durchaus sinnvoll, direkt auf eine lange Zinsbindung zu gehen. Bei den Zinsen, die wir damals hatten, hat sich ein bisschen gedreht. Kommen wir zum dritten Mythos. Hauptsache kleine Kreditrate, dann passt schon. Ich habe es bewusst immer ein bisschen flapsig formuliert.
Ja, deswegen muss ich auch jedes Mal so ein bisschen schmunzeln. Ja, ich sag mal so, wir haben's ja, ich habe es ja eingangs bei dem anderen Mythos mit dem Eigenkapital auch gesagt, die Rate muss passen. Ja, ich sag das jedem Kunden, jeder Kundin. Der Monat hat dann halt nicht so viele Tage. Ja, und wenn die Rate jeden Monat aufs Neue wehtut, dann ist die vielleicht einfach zu hoch. Jetzt muss man natürlich gucken, warum ist eine Rate so hoch? Was habe ich da getan? Und das Thema, wo dieser Mythos mitspielt, ist halt das Thema Tilgung. Ja, die wenigsten meiner Kunden haben irgendwie 3, 4, 5% Tilgung aktuell drin. Das passt von den Raten meistens nicht. Es gibt immer Ausnahmen, die es dann so ein bisschen bestätigen. Aber wenn die Tilgung zu niedrig ist, also damit die Rate halt möglichst gering ist, dann zieht sich die Finanzierung logischerweise einfach viel länger. Das mag für den einen und anderen okay sein. Es gibt auch mittlerweile ganz viele Kunden und Kunden, die sagen, ich muss vor Rente nicht mehr fertig sein, das ist mir total egal. Ja, das war früher auch ein bisschen anders, macht den Job ja auch schon ein paar Tage. Aber die Gesamtkosten, die ziehen sich natürlich enormst, je länger die Finanzierung läuft. Das ist einfach so. Ja, es gibt auf Social Media, gibt es ja auch die einen oder anderen, die es dann quasi sagen, ja, die Tilgung um 50 Euro erhöhen oder um 70 oder um 80. Es wäre ein Geheimtipp oder so. Ja, wenn ich mehr Geld zurückbezahle an die Bank, dann bin ich schneller fertig. Aber das ist halt genau das, wenn man halt vielleicht dann doch sagt, ich nehme 100, 200, 300 Euro Tilgung mehr mit im Monat, weil ich es mir dann vielleicht doch irgendwie aber auch leisten kann, dann macht sich das auf 20, 30, 40 Jahre natürlich bemerkbar, klar. Und dann ist es auch gesamtkostentechnisch viel, viel besser. Ist einfach so.
Ja, aber man hat ja auch, also du hast ja wahrscheinlich auch in deinem Bekanntenkreis Menschen, die dann immer sagen, ja, du, was zahlst du denn für eine riesige Rate? Ich zahle ja viel weniger. Und ich finde, da war jetzt die Argumentation von dir auch richtig gut, das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, wie interessant oder wie entscheidend auch die Tilgung dann doch ist am Ende. Weil sonst bist du nach 10, 15, 20 Jahren stehst du da und hast doch eine wahnsinnige Restschuld.
Genau, man muss hier ein bisschen unterscheiden, wieder zwischen Thema Eigenheim und Kapitalanlage. Mhm. Also das, ohne jetzt tiefer reinzugehen, aber das muss ich einfach so erwähnen, weil da spielen noch ein paar andere Faktoren dann mit rein. Aber beim Thema Eigenheim ist es den meisten Leuten, weil das ist halt so der Traum da draußen, ja. Also mietfrei wohnen, es ist mein Haus, schön die Bank raus aus dem Grundbuch, ja. Ich bin fertig so. Ja, es sind hinterher wirklich, es ist ein bisschen das Emotionale, aber vor allem halt auch das Kostentechnische, absolut. Mhm.
Dann lass uns zum nächsten Mythos kommen, Mythos Nummer 4. Ich bin zu alt für einen Kredit. Wie oft hörst du das?
Da muss ich jetzt wirklich lachen, ich habe es ja eingangs auch gesagt, das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Absolut. Und es ist absolut, ich sag's jetzt einfach, es ist absoluter Quatsch.
Aber komm, so viel, also Alter ist ja auch immer so ein weit dehnbarer Begriff. Ja. Wie alt sind denn die Menschen, die das behaupten?
Nicht alt, ja, also wir sprechen, gut, der Satz kommt nicht von einem 20-Jährigen, ja, aber ich sag mal, es gibt wirklich tatsächlich viele, die dann auch vielleicht eine zweite Immobilie kaufen oder die erste nochmal verkaufen und eine zweite, eine größere oder vielleicht auch eine kleinere kaufen. Also ich sag mal so, um die 50 und aufwärts, da kommt diese Frage oder diese Aussage ganz, ganz oft. Das ist einfach so. Also mein ältester Kunde, den ich jemals begleitet habe, jetzt muss man aber sagen, das war jetzt nicht der einzige Kreditnehmer, der war 88. Also das ist dann auch vielleicht, wo ich manchmal sage, oh okay, da muss man mal ein bisschen drauf achten, ist reibungslos durchgegangen bei der Bank. Es gibt verschiedene Regularien und es gibt auch Wohnkreditrichtlinien und es gibt ein paar Gesetzgebungen. Da muss eine Bank auch schon gucken, was sie macht, ja, und da muss auch ich als Berater gucken, was ich mache und auch die Kunden müssen sich dem bewusst sein, was es nochmal dann heißt, so einen Schritt zu gehen. Aber wenn so Sachen passen, also wenn das Rentenszenario passt, die Bank rechnet quasi immer bis zum Ende durch, ja, wenn geklärt ist, hey, wer übernimmt denn vielleicht auch mal die Immobilie, ja, also ich würde jedem gönnen, der wird 120 Jahre alt, ist halt meistens nicht so, dann kann das alles gar kein Problem sein.
Also die Zinsbindung beim 88-Jährigen hätte mich natürlich interessiert.
Ich glaube, es waren nur 10 Jahre, um auf das Thema abschließend zu behandeln. Aber es war wirklich, es ist nicht so, wie die Leute, das ist jetzt der Extremfall, Flo, ne? Aber das ist nicht so schlimm, wie die Leute sich das vorstellen. Also eine Bank rechnet bis zum Ende durch, guckt sich die verschiedenen Lebensphasen an, guckt, was passiert denn, wenn ich in Rente gehe. Und wenn das alles noch positiv ist, von der Rechnung her, manchmal ist es sogar nicht positiv, dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, aber dann ist das alles machbar und total vertretbar, ja.
Cool. Lass uns zum abschließenden Mythos 5 kommen und da will ich dich ein bisschen aus der Reserve locken. Bankberater regeln das schon. Also ich gehe davon aus, dass du natürlich alles regelst.
Ja, ich darf auch behaupten, dass wir schon viel regeln. ja, aber das ist natürlich nicht so. Ja, also ich möchte da jetzt weder einen Bankberater oder eine Bankberaterin irgendwie blöd von der Seite kommen, so also um Gottes Willen. Aber es ist schon, da muss man auch vielleicht den einen oder anderen Kunden oder Kundin auch so ein bisschen an die eigene Nase packen lassen. Der Berater, die Beraterin, wir machen schon ganz, ganz viel da draußen. Es ist aber auch nicht selbstverständlich, jeder macht den Job ein bisschen anders, ist in jedem Job so. Aber ich sag mal, alles sind ja nur Menschen. Ein Bankberater kann auch nicht alles regeln. Ja, also ist ja genau das Thema, ein Makler, ein Immobilienmakler, heißt es ja auch immer direkt, der verdient ganz viel Geld, ja, und der macht ja nichts außer Notartermin, so nach dem Motto, ist auch totaler Quatsch. Aber das ist es ja, ist ein Makler dabei, da ist jemand, der kümmert sich um Unterlagen, der kümmert sich um Kaufverträge etc. Dem Käufer oder derjenige, der finanziert, dem wird schon viel abgenommen. Ja? Hast du so jemanden schon nicht dabei, da muss schon auch ein bisschen was von beiden Seiten kommen. Also es gibt bestimmt auch den einen Berater, Beraterin, die da nicht so viel geben, auch vielleicht nicht so lösungsorientiert sind, wie sich ein Kunde oder eine Kundin das vorstellt oder auch schon fast verdient hat. Ich habe schon alles erlebt. Ich bin, das weißt du ja auch, ich bin mit sehr vielen anderen Baufinanzierungsberatern und Beraterinnen auch echt gut vernetzt. Das ist schon, was man manchmal so aus der Branche hört, schon Wahnsinn.
Aber aus Kundensicht, sage ich jetzt mal, man hat natürlich ein gewisses Vertrauen auch. Es geht hier um sehr, sehr viel Geld. Man geht in die Bank oder man geht zu dir direkt hin. Es geht oft um Summen jenseits der 500.000, sage ich mal. Und da ist die Erwartungshaltung natürlich schon da, dass der sich jetzt auch um dieses Geld kümmert oder es sollte zeitnah auf dem Konto sein, damit Rechnungen bezahlt werden können. Aber ich glaube, es ist manchmal auch so ein bisschen eine Erwartungshaltung da, dass sich der Berater auch um den kompletten Bau oder eine Umbauung gleich mitkümmert.
Ja, das ist, deswegen sage ich, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich sehe mich als Dienstleister, mich und mein Team, wir sind Dienstleister, das ist unser Job, aber es ist trotzdem eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit mit dem Kunden oder der Kundin und das ist auch das, was es ausmacht. Also ich habe auch schon ganz viele Kundinnen gehabt, die auf mich zukommen und sagen, wir kriegen die Finanzierung nicht, der Bankberater XY hat das und das gesagt, wo ich dann auch ein bisschen schmunzel, weil es einfach nicht stimmt. Also weil der Kreditvertrag, der 4 Wochen später auf dem Tisch liegt, der beweist halt das Gegenteil, ja. Und das ist aber, ich möchte da wirklich keinem irgendwie doof kommen, aber es ist halt ein Geben und Nehmen. So, und das muss von unserer Seite sein. Es geht um viel Geld, es geht um extremst viel Geld, es geht um extremst viel Vertrauen. Deswegen kann ich jedem nur sagen, sucht euch in Ruhe unabhängig denjenigen aus, dem ihr da vertraut, der gut ist, der einen guten Eindruck macht, der Ahnung hat von dem, was er macht. Und dann funktioniert das schon. Und auf der anderen Seite kann ich nur jedem Tipp geben, bereitet euch vernünftig vor. Also kennt eure Zahlen, habt ein paar Unterlagen parat. Das macht jedem das Leben einfach einfacher.
Hast du ja fast schon den Tipp vorweggenommen, wo wir hinkommen. Aber ich muss dich natürlich nochmal fragen, was ist so dein Tipp? Also du hast jetzt die 5 Mythen hier gehört. Vielleicht hast du auch noch einen 6., keine Ahnung, aber hast du noch einen Tipp, wenn Leute zu dir in die Beratung kommen und dich mit so einer Aussage, die wir hier gerade gehört haben, konfrontiert?
Also ich glaube, das trifft ein bisschen auf alles im Leben mittlerweile zu. Also dieses gefährliche Halbwissen, gerade in Zeiten von Social Media und Co., kann ja jeder alles erstmal behaupten. Und manche können es gut und bringen das auch gut rüber und vielleicht stimmt es aber trotzdem nicht. Andere das Gegenteil. Also Aussagen kritisch zu hinterfragen, sich selbst ein bisschen auch Gedanken zu machen. Mit logischem Menschenverstand kann das so sein, stimmt das? Am Ende des Tages ist nicht oder gibt es nicht viele, die in den Bankthemen so richtig tief drin sind. Ja, dementsprechend kann ich nur den Tipp geben, hört euch mehrere Leute an, setzt euch mit mehreren Leuten an den Tisch, nehmt euch die Zeit, wenn es um eure Finanzierung geht, vergleicht Angebote, ja, vergleicht aber auch wirklich einfach den Berater. Ja, und am Ende des Tages muss Zahlen, Daten, Fakten, muss alles stimmen, aber das kennst du von mir nicht anders. Ich bin da dann auch so ein bisschen emotional. Sucht euch jemanden, wo ihr ein gutes Bauchgefühl habt. Weil es bringt halt nichts, wie du gerade gesagt hast. Der Kreditvertrag ist das eine. Es geht hinterher um Auszahlungsphasen. Wenn es um den Neubau geht oder um große Modernisierung, es müssen Rechnungen eingereicht werden. Die Leute brauchen Geld. Die Handwerker warten dann nicht. Also man braucht einen zuverlässigen Partner an der Seite für so ein Riesenvorhaben.
Genau, und es muss dann einfach, du hast jetzt Bauchgefühl genannt, aber es muss einfach matchen. Also man muss mit der Person dann auch zurechtkommen. Also es war bei uns in unserem Fall auch extrem wichtig, weil es geht einfach um sehr viel Geld. Und das muss man sich einfach auch bewusst sein. Ja, Luca, vielen Dank erstmal, auch für, vor allem für die sehr ehrlichen Worte auch am Ende. Was ich heute in der Folge gelernt habe, ist, man ist nie zu alt für eine Baufinanzierung.
Stimmt,
also auch
definitiv.
88-Jährige finanzieren noch Häuser oder Wohnungen. Ich weiß es nicht, was es war, aber das hat mich wirklich sehr überrascht in dieser Folge. Ja, wenn ihr noch mehr Input zu dieser Folge oder zu diesem Thema wollt, geht gern auf unsere Website. Ich verlinke euch den ein oder anderen Artikel in den Shownotes. Einfach auf hausplaudern.de gehen oder kramt auch gern mal in den alten Folgen. Also gerade zum Thema Eigenkapital, zum Thema Fehler der Baufinanzierungen haben wir schon ein bisschen was gemacht. Hört da gerne nochmal rein. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt oder auch diese Episode gefallen hat, lasst gerne 5 Sterne da und abonniert ihn vor allem auch, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten hören wir uns am letzten Dienstag des Monats wieder. Vielen Dank, Luca, und bis bald. Ciao,
danke,
ciao.
Dir, Flo. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.